Der Legende nach wurde Karthago im Jahr 814 vor Christus von der phönizischen Prinzessin Dido gegründet, die aus der Stadt Tyros im heutigen Libanon floh. Der Überlieferung zufolge verließ sie ihre Heimat, nachdem ihr Bruder, König Pygmalion, ihren Ehemann ermordet hatte, um sich dessen Reichtümer anzueignen. Mit einer Gruppe von Gefolgsleuten und einer beträchtlichen Menge Gold gelangte Dido an die nordafrikanische Küste, wo sie auf einer Landzunge in der Nähe des heutigen Tunis siedelte. Der Ort war strategisch günstig gelegen, an der Schnittstelle wichtiger Handelsrouten zwischen dem östlichen und westlichen Mittelmeer und bot durch seine gut geschützte Lage eine ideale Basis für eine neue Stadt. Die Legende besagt auch, dass Dido einfallsreich verhandelte, um Land von einem lokalen Berberkönig zu erwerben. Sie bat um so viel Land, wie sie mit der Haut eines Ochsen bedecken könne. Als der König zustimmte, ließ sie die Haut in feine Streifen schneiden und markierte damit ein großes Gebiet, ein frühes Zeugnis phönizischer List und Handelskunst. Dort gründete sie Karthago, was auf Phönizisch so viel wie neue Stadt bedeutet, Karthadasht. Bereits in den ersten Jahrhunderten nach ihrer Gründung entwickelte sich Karthago zu einem florierenden Zentrum des Seehandels. Die Stadt profitierte dabei von der maritimen Erfahrung und dem weitreichenden Handelsnetz der Phönizier, das sich von Syrien über Zypern, Kreta, Nordafrika bis hin zu Südspanien und sogar an die Atlantikküste erstreckte. Karthago übernahm bald eine führende Rolle in diesem Netzwerk und knüpfte eigene Handelsbeziehungen mit verschiedenen Völkern des Mittelmeerraums, insbesondere mit den Iberern, Etruskern und Griechen. Die frühe Wirtschaft Karthagos beruhte nicht nur auf Handel, sondern auch auf Landwirtschaft, Handwerk und der Nutzung ihrer Küstenlage zur Fischerei und Produktion von Purpurfarbstoffen. Auch militärisch begann sich Karthago zu behaupten, indem es seine Einflusssphäre entlang der nordafrikanischen Küste, auf den Balearen und in Teilen Siziliens ausdehnte. Phönizische Kolonie. Karthago begann seine Geschichte als phönizische Kolonie und war in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens politisch, wirtschaftlich und kulturell eng mit der Mutterstadt Tyros verbunden. Diese Abhängigkeit war typisch für viele phönizische Gründungen, die als Erweiterung des Handels- und Einflussgebiets der Städte im östlichen Mittelmeerraum fungierten. Karthago übernahm von Tyros zentrale Elemente seiner Organisation – die religiösen Kulte, die Sprache, den Schiffbau und das System des Fernhandels. Entscheidungen von größerer Tragweite wurden in der Frühzeit vermutlich in enger Abstimmung mit der Mutterstadt getroffen oder direkt von ihr vorgegeben. Die Stadt diente zunächst also vor allem als westlicher Stützpunkt für das phönizische Handelsnetz, das sich entlang der Mittelmeerküsten erstreckte. Mit der Zeit veränderte sich dieses Verhältnis. Der schwindende Einfluss Tyros, das im Zuge politischer Umwälzungen und militärischer Bedrohungen, etwa durch das expandierende Neubabylonische Reich, selbst in Schwierigkeiten geriet, führte dazu, dass Karthago zunehmend selbstständig agierte. Parallel dazu wuchs die Stadt wirtschaftlich und militärisch, wodurch sie begann, eigene Entscheidungen zu treffen und ihre Interessen eigenständig zu verfolgen. Aus einer anfänglichen Außenstelle wurde allmählich ein Zentrum mit wachsendem Machtanspruch. Diese Entwicklung vollzog sich nicht abrupt, sondern schrittweise im Verlauf mehrerer Generationen. Die Unabhängigkeit äußerte sich nicht nur darin, dass Karthago eigene politische Strukturen entwickelte, sondern auch in der Tatsache, dass es begann, selbst Kolonien zu gründen und diplomatische sowie militärische Allianzen einzugehen. Die Stadt emanzipierte sich dadurch sowohl formal als auch faktisch von Tyros und verwandelte sich von einer abhängigen Kolonie in einen eigenständigen Stadtstaat mit eigener Agenda. Trotz der phönizischen Wurzeln entstand in Karthago zunehmend eine eigenständige punische Identität, die sich sowohl kulturell als auch politisch von der Mutterstadt unterschied. Aufstieg zur Handelsmacht. Nachdem Karthago sich allmählich von seiner Rolle als phönizische Kolonie gelöst hatte, begann ein steiler Aufstieg zur führenden Handelsmacht im westlichen Mittelmeerraum. Dieser Aufstieg war das Ergebnis einer Kombination aus strategischer Lage, geschickter Wirtschaftsführung, maritimer Überlegenheit und expansiver Kolonialpolitik. Die Stadt nutzte ihre Position an der nordafrikanischen Küste, um ein weitreichendes Netz von Handelsbeziehungen aufzubauen, das vom Atlantik bis zur Ägäis reichte. Karthago war hervorragend darin, bestehende phönizische Handelspraktiken zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Es kontrollierte zentrale Seewege, die den Austausch von Gütern wie Metallen, Getreide, Olivenöl, Wein, Stoffen, Glas und Purpur ermöglichten. Der Reichtum der Stadt wuchs stetig, was nicht nur den Ausbau der städtischen Infrastruktur, sondern auch den Aufbau einer mächtigen Flotte ermöglichte. Eine der zentralen Strategien Karthagos bestand darin, ein eigenes Kolonialimperium zu errichten. Die Stadt gründete zahlreiche Stützpunkte und Siedlungen entlang der nordafrikanischen Küste, auf den Balearen, Sardinien, Korsika, in Süditalien und insbesondere in Südspanien. Diese Kolonien dienten nicht nur der militärischen Absicherung, sondern vor allem als wirtschaftliche Basen zur Kontrolle von Rohstoffen und Handelswegen. In Spanien etwa erschloss Karthago ergiebige Silber- und Zinnvorkommen, die für die wirtschaftliche und politische Machtstellung entscheidend waren. Zudem diente das Gebiet als Rekrutierungsraum für Söldnerarmeen, mit denen Karthago seine militärische Macht absicherte. Auf Sizilien wiederum kämpfte Karthago mit griechischen Kolonien um die Kontrolle strategisch wichtiger Städte und Häfen, was zur Grundlage jahrhundertelanger Auseinandersetzungen wurde. Die karthagische Handelsflotte war ein zentrales Element dieses Erfolgs. Ihre Schiffe waren für Geschwindigkeit und hohe Ladekapazitäten bekannt und dominierten den Seehandel im westlichen Mittelmeer. Anders als ihre griechischen oder etruskischen Konkurrenten setzten die Karthager nicht nur auf den offenen Handel, sondern auch auf einen stark kontrollierten Wirtschaftsraum. Sie schlossen Handelsverträge mit benachbarten Völkern und sorgten durch militärische Präsenz dafür, dass ihre Interessen gewahrt blieben. Oft errichteten sie entlang wichtiger Küstenlinien Stützpunkte, die als Zwischenlager und Versorgungsstationen dienten, was ihren Schiffen einen logistischen Vorteil verschaffte. Außerdem betrieben die Karthager systematisch diplomatische Beziehungen zu anderen Mächten, um Handelsprivilegien zu sichern oder Konkurrenten auszuschalten. Ein besonders bezeichnendes Beispiel für den karthagischen Einfluss auf den Mittelmeerhandel ist die sogenannte Periplus-Erkundung, bei der karthagische Seefahrer bis an die Küste Westafrikas und möglicherweise sogar bis nach Großbritannien segelten. Diese Expeditionen zeigen den Ehrgeiz Karthagos, neue Märkte zu erschließen und sich von überseeischen Rohstoffen unabhängig zu machen. Der Handel war jedoch nicht nur auf materielle Güter beschränkt, auch Ideen, religiöse Vorstellungen, Techniken und kulturelle Einflüsse wurden über die karthagischen Netzwerke verbreitet. Am Höhepunkt seiner Macht kontrollierte Karthago nicht nur den Großteil des westlichen Mittelmeers, sondern hatte sich auch zur bestimmenden Wirtschaftsmacht der Region entwickelt. Der Reichtum, der sich aus dem Handel und der Kontrolle über Ressourcen ergab, bildete das Fundament für das karthagische Gesellschaftsmodell. Eine herrschende Elite aus Kaufleuten und Großgrundbesitzern, die durch Handel, Kolonisation und Söldnerarmeen ihren Einfluss sicherten. Doch dieser wirtschaftliche Erfolg zog unweigerlich die Aufmerksamkeit anderer Großmächte auf sich, insbesondere Roms, das bald zum gefährlichsten Rivalen Karthagos werden sollte. Unabhängigkeit von Tyros. Im Jahr 539 vor Christus fiel Tyros, die bedeutendste phönizische Stadt im östlichen Mittelmeer, an das expandierende Perserreich unter Kyros dem Großen. Diese Eroberung markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Karthagos. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Karthago trotz wachsender wirtschaftlicher und politischer Autonomie formal noch eine Verbindung zu seiner Mutterstadt aufrechterhalten, sei es aus kultureller Loyalität oder aus traditionellen Gründen der Zugehörigkeit innerhalb des phönizischen Netzwerks. Doch mit dem Verlust der Souveränität Tyros gegenüber den Persern endete diese Bindung endgültig. Karthago nutzte diesen geopolitischen Umbruch, um sich formell wie auch faktisch vollständig von Tyros zu lösen. Die Einnahme Tyros durch die Perser bedeutete nicht nur den politischen Niedergang der Mutterstadt, sondern auch das Ende ihres Einflusses im westlichen Mittelmeer. Karthago, das bereits in den Jahrzehnten zuvor eine starke eigenständige Position aufgebaut hatte, erkannte nun die Gelegenheit, eine Führungsrolle unter den phönizischen Kolonien zu übernehmen. Die Stadt erklärte sich unabhängig und begann, sich als legitime Nachfolgerin und Hüterin der phönizischen Traditionen im Westen zu sehen. Damit trat Karthago aus dem Schatten Tyros heraus und übernahm fortan die Führungsrolle unter den westlichen phönizischen Städten. Nicht nur militärisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell und religiös. Karthago präsentierte sich zunehmend als Zentrum der punischen Welt, einer westlichen Ausprägung der phönizischen Zivilisation. Diese neue Rolle äußerte sich auch in der politischen Praxis. Karthago begann nun, eigenständige Verträge mit anderen Mächten zu schließen, Gebiete aktiv zu kontrollieren, eigene Städte zu gründen oder bestehende unter seine Oberhoheit zu stellen. Städte wie Utica, Hippodiarytus oder Hadrumetum, die zuvor enge Verbindungen zu Tyros gehabt hatten, rückten nun in den Einflussbereich Karthagos. Gleichzeitig verstärkte sich der innerkarthingische Anspruch auf Kontrolle über wichtige Handelsrouten und strategische Regionen wie Sardinien, Sizilien und die Iberische Halbinsel. Karthago handelte nun ganz offen als unabhängiger Machtpol, nicht nur in Konkurrenz zu anderen phönizischen Städten, sondern zunehmend auch im direkten Wettbewerb mit Griechen, Etruskern und später den Römern. Kulturell blieb Karthago seinen phönizischen Wurzeln treu, doch entwickelte sich im Zuge der Unabhängigkeit eine eigenständige punische Identität. Die Religion, die Sprache, das Schriftwesen und das politische System wurden zwar stark vom östlichen Vorbild geprägt, passten sich aber immer stärker den regionalen Gegebenheiten und eigenen Entwicklungen an. Mit dem Wegfall des Einflusses aus dem Osten begann Karthago, diese Elemente stärker zu formen und weiterzuentwickeln. Die Unabhängigkeit von Tyros markierte somit nicht nur einen politischen Bruch, sondern auch den Beginn einer neuen Phase karthagischer Geschichte, die einer selbstbewussten, dominanten westmediterranen Macht mit eigener Identität und globalem Anspruch. Expansion in Nordafrika. Im Zuge seiner wachsenden Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Macht begann Karthago systematisch mit der territorialen Expansion entlang der nordafrikanischen Küste. Diese Ausweitung war nicht nur eine Reaktion auf strategische Erfordernisse, sondern auch ein Mittel zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen und zur Festigung politischer Kontrolle über benachbarte Regionen. Nordafrika bot dabei besonders günstige Voraussetzungen: fruchtbare Küstenebenen, reiche Fischgründe und ein bestehendes Netz kleiner phönizischer oder einheimischer Siedlungen, die sich teils freiwillig unter karthagische Oberhoheit stellten, teils gewaltsam unterworfen wurden. Ein zentrales Ziel dieser Expansion war es, einen geschlossenen Einflussbereich von Karthago bis weit nach Osten zu schaffen. Die Kontrolle über das unmittelbare Hinterland war essentiell, um die Versorgung der Hauptstadt sicherzustellen, insbesondere mit Getreide, Olivenöl, Vieh und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Karthago legte großen Wert auf die Erschließung landwirtschaftlicher Flächen und investierte in Bewässerungssysteme, Felder und Plantagen, die teils von einheimischen Stämmen bewirtschaftet, teils von punischen Großgrundbesitzern kontrolliert wurden. Die Expansion schuf somit nicht nur territoriale Kontrolle, sondern auch wirtschaftliche Infrastruktur, die direkt der Hauptstadt zugute kam. Wichtige Städte wie Leptis Magna im heutigen Libyen oder Hippo Regius im heutigen Algerien wurden unter karthagischer Führung entweder neu gegründet oder stark ausgebaut. Diese Städte entwickelten sich zu regionalen Zentren des Handels, der Verwaltung und der Kultur. Sie waren durch Straßen, Häfen und Küstenverkehr mit Karthago verbunden und bildeten Teil eines weit gespannten städtischen Netzwerks, das der karthagischen Kontrolle diente. In Leptis Magna beispielsweise entstand ein bedeutender Umschlagplatz für Güter aus dem Inneren Afrikas, darunter Elfenbein, Gold, Sklaven und exotische Tiere, die über Karawanenwege von Süden herantransportiert wurden. Hippo Regius hingegen spielte eine wichtige Rolle als regionales Verwaltungszentrum und militärischer Stützpunkt. Die Expansion in Nordafrika war aber nicht nur friedlich. Karthago sah sich regelmäßig mit Widerstand lokaler Berberstämme konfrontiert, die ihre Unabhängigkeit verteidigen wollten. In vielen Fällen ging Karthago militärisch gegen sie vor oder zwang sie durch Tributsysteme in ein Abhängigkeitsverhältnis. Dennoch entwickelten sich mit der Zeit auch Formen der Koexistenz und Kooperation. Viele Berberstämme wurden in die karthagische Wirtschaftsstruktur eingebunden, insbesondere durch Pachtverhältnisse oder als Söldner im Dienst der karthagischen Armee. Diese komplexen Beziehungen trugen dazu bei, dass Karthago eine stabile Kontrolle über große Teile Nordafrikas aufrechterhalten konnte, ohne überall direkte Besatzungstruppen unterhalten zu müssen. Die Expansion entlang der afrikanischen Küste war somit ein zentraler Bestandteil der karthagischen Machtstrategie. Sie diente nicht nur der Absicherung der Hauptstadt, sondern auch der Integration eines weiten Hinterlandes in das wirtschaftliche und politische System der punischen Welt. Durch Städtebau, Landwirtschaft, Handel und militärische Präsenz gelang es Karthago, eine feste Basis in Afrika zu etablieren, die dem Reich bis zu seinem Untergang im Dritten Punischen Krieg als Fundament diente. Konflikte mit Griechen. Im 5. Jahrhundert vor Christus spitzten sich die Spannungen zwischen Karthago und den griechischen Stadtstaaten auf Sizilien zu, insbesondere mit Syrakus, der mächtigsten griechischen Polis auf der Insel. Diese Auseinandersetzungen waren das Ergebnis eines wachsenden Konkurrenzkampfes um die politische und wirtschaftliche Vorherrschaft im zentralen Mittelmeerraum. Sizilien war eine äußerst wertvolle Region, reich an fruchtbaren Böden, strategisch zwischen Italien und Nordafrika gelegen und mit zahlreichen wohlhabenden griechischen Kolonien besiedelt. Für Karthago bedeutete die Kontrolle über Teile Siziliens nicht nur wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch die Absicherung wichtiger Handelsrouten sowie die direkte Einflusssphäre vor der eigenen Haustür. Für die Griechen wiederum war karthagischer Einfluss auf Sizilien eine Bedrohung ihrer Unabhängigkeit und ihrer eigenen kolonialen Ambitionen. Die Spannungen mündeten in eine Reihe von militärischen Konflikten, die als die Sizilischen Kriege bekannt wurden. Der erste große Waffengang erfolgte, als Karthago unter dem Feldherrn Hamilkar eine groß angelegte Invasion auf Sizilien unternahm. Dieser Feldzug war auch eine Reaktion auf den zunehmenden Einfluss griechischer Städte, die sich unter der Führung von Syrakus zusammengeschlossen hatten. Hamilkar landete mit einer gewaltigen Armee, erlitt jedoch in der Schlacht bei Himera eine vernichtende Niederlage gegen den Tyrannen Gelon von Syrakus. Hamilkar fiel im Kampf und der Verlust markierte einen herben Rückschlag für die karthagischen Ambitionen in der Region. Trotz dieses Rückschlags gab Karthago seinen Anspruch auf Sizilien nicht auf. In den folgenden Jahrzehnten kam es immer wieder zu neuen militärischen Auseinandersetzungen mit den Griechen, wobei sich besonders Syrakus als erbitterter Gegner erwies. Beide Seiten wechselten zwischen aggressiven Angriffen, Verteidigungsbündnissen und diplomatischen Waffenstillständen. Karthago führte diese Kriege mit großem Aufwand, sowohl militärisch als auch finanziell, wobei es oft auf ein Heer aus Söldnern aus Afrika, Iberien und Gallien zurückgriff. Diese vielfältigen Truppenverbände, kombiniert mit einer starken Flotte, ermöglichten es Karthago, wiederholt auf die Insel vorzudringen und dort Fuß zu fassen. Auf der anderen Seite verfügte Syrakus ebenfalls über erhebliche Ressourcen und eine starke militärische Führung, insbesondere unter Tyrannen wie Dionysios Psia, der später im 4. Jahrhundert große Siege über karthagische Truppen errang. Die Kämpfe waren brutal und oft von gegenseitiger Verwüstung geprägt. Städte wurden geplündert, Bevölkerungsteile verschleppt und Landstriche verwüstet. Es entwickelte sich eine Art Dauerkonflikt, bei dem keine Seite dauerhaft die Oberhand gewinnen konnte, doch auch keine bereit war, ihre Ansprüche aufzugeben. Diese anhaltenden Auseinandersetzungen mit den Griechen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die karthagische Politik und Gesellschaft. Einerseits zwangen sie Karthago dazu, seine militärische Organisation zu verbessern, die Flotte zu modernisieren und seine wirtschaftliche Basis zu stärken, um die kostenintensiven Kriege führen zu können. Andererseits führten sie dazu, dass sich Karthago zunehmend auf militärische Expansion und Verteidigung konzentrierte, was langfristig auch die Beziehungen zu anderen Mächten, insbesondere Rom, beeinflusste. Der Konflikt mit Syrakus war somit nicht nur ein regionaler Machtkampf, sondern auch ein Auslöser für die Militarisierung und politische Konsolidierung Karthagos, Entwicklungen, die entscheidend für den weiteren Verlauf seiner Geschichte waren. Schlacht von Himera. Die Schlacht von Himera im Jahr 480 vor Christus stellte einen der tiefsten Einschnitte in der frühen Geschichte Karthagos dar. In diesem Jahr hatte Karthago unter der Führung des Feldherrn Hamilkar eine groß angelegte Expedition nach Sizilien unternommen, um seinen Einfluss auf der strategisch wichtigen Insel zu festigen und die Vormachtstellung der griechischen Kolonien, insbesondere von Syrakus, einzudämmen. Hamilkar führte ein gewaltiges Heer an, Berichten zufolge bestehend aus Söldnern unterschiedlichster Herkunft, darunter Libyer, Iberer, Gallier und möglicherweise auch Italiker. Die Flotte und Armee waren das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung, die zeigen, wie ernst Karthago das Ziel nahm, seine Kontrolle über Sizilien auszuweiten. Die Schlacht fand in der Nähe der Stadt Himera an der Nordküste Siziliens statt, wo Hamilkar auf ein vereinigtes griechisches Heer unter dem Kommando von Gelon von Syrakus und Theron von Akragas traf. Trotz seiner zahlenmäßigen Stärke war das karthagische Heer nicht in der Lage, gegen die gut organisierten griechischen Truppen standzuhalten. Die Schlacht endete in einem katastrophalen Debakel für Karthago. Der Großteil des karthagischen Heeres wurde aufgerieben, die Flotte geschlagen und Hamilkar selbst fiel entweder im Kampf oder beging Selbstmord, um der Gefangennahme zu entgehen. Die Niederlage war nicht nur militärisch schwerwiegend, sondern stellte auch einen tiefen Schock für die karthagische Gesellschaft dar. Die Auswirkungen auf die Heimatstadt waren unmittelbar und tiefgreifend. Die Niederlage löste eine politische Krise aus, die zu einem Umdenken in der karthagischen Führung führte. Der aristokratische Machtblock, der bisher die Politik dominiert hatte, verlor an Vertrauen, was zur Einleitung weitreichender Reformen führte. In der Folgezeit wurde das karthagische Regierungssystem gestärkt und stärker institutionalisiert, um künftige militärische und politische Herausforderungen besser bewältigen zu können. Die Rolle des Suffeten, einer Art gewählter Richter oder Exekutivbeamter, wurde klarer definiert und es kam zur stärkeren Kontrolle durch den Ältestenrat, der in seiner Funktion einem Senat ähnelte. Auch das Amt des Hannen, einer Art Flottenkommandant und Kolonialverwalter, wurde aufgewertet, was zeigt, dass man künftig besser koordiniert in die Außenpolitik und Kriegsführung eingreifen wollte. Zudem erkannte man, dass Karthago sich nicht länger nur auf seine Söldner verlassen konnte, ohne eine effizientere militärische Organisation im Hintergrund zu haben. Die Niederlage bei Himera offenbarte die Schwächen einer Armee, die auf verschiedenen Ethnien und schlecht integrierten Truppen basierte, und führte langfristig dazu, dass Karthago seine militärischen Strukturen stärker zentralisierte und auf eine zuverlässigere Koordination von Heer und Flotte setzte. Auch der Ausbau der Verteidigungsanlagen in der Heimat und in strategisch wichtigen Kolonien wurde in Angriff genommen. Schließlich hatte die Schlacht auch einen symbolischen Effekt. Sie war ein erster ernstzunehmender Rückschlag für das karthagische Selbstverständnis als aufstrebende Großmacht. Obwohl Karthago sich bald wieder von der Niederlage erholte und erneut in sizilianische Konflikte eingriff, blieb Himera als Mahnung im kollektiven Gedächtnis. Der Verlust zwang die politische Elite, nicht nur ihre militärischen Strategien zu überdenken, sondern auch ihre Rolle in der Mittelmeerwelt neu zu definieren, als Macht, die sich nicht nur auf wirtschaftlichen Einfluss, sondern auch auf politische Stabilität und militärische Schlagkraft stützen musste. Dynastie der Magoniden. Die Magoniden bildeten eine der einflussreichsten Familien in der Geschichte Karthagos und dominierten über mehrere Generationen hinweg sowohl das politische als auch das militärische Leben der Stadt. Ihre Machtstellung begann im frühen 6. Jahrhundert vor Christus und festigte sich im Laufe der Zeit durch erfolgreiche militärische Unternehmungen, geschickte Diplomatie und eine starke Präsenz in den entscheidenden Gremien der Stadt. Anders als in monarchisch organisierten Reichen herrschten die Magoniden nicht formell als Könige, doch ihre wiederholte Stellung als Sufeten und Heerführer sowie ihre weitreichenden familiären Netzwerke machten sie faktisch zu einer herrschenden Dynastie innerhalb des karthagischen Oligarchiesystems. Der Name der Dynastie geht auf Mago den Ersten zurück, einen der ersten prominenten karthagischen Feldherren, der im 6. Jahrhundert vor Christus aktiv war. Ihm und seinen Nachkommen wird zugeschrieben, die Grundlagen der karthagischen Expansion im westlichen Mittelmeer gelegt zu haben. Besonders bedeutend war ihre Rolle bei der Ausdehnung karthagischen Einflusses auf Sizilien, Sardinien und in Nordafrika. Die Magoniden verstanden es, wirtschaftliche Interessen mit militärischer Macht zu verbinden, indem sie Handelsstützpunkte zu Festungen ausbauten und durch geschickte Bündnispolitik rivalisierende Städte unter karthagische Kontrolle brachten. Mehrere Mitglieder dieser Familie zeichneten sich durch außergewöhnliche militärische Fähigkeiten aus, aber auch durch diplomatisches Geschick. Dabei stützten sie sich häufig auf gemischte Heere, die aus libyschen, numidischen, iberischen und gallischen Söldnern bestanden. Ihre Fähigkeit, diese heterogenen Truppen zu führen, unterstrich ihr strategisches Talent. Gleichzeitig behielten sie stets die politische Kontrolle über ihre Feldzüge, was bedeutete, dass sie nicht nur als Generäle, sondern auch als politische Lenker auftraten. Ihre Positionen als Sufeten oder als Anführer militärischer Expeditionen gingen oft mit Einfluss im Ältestenrat einher, dem mächtigsten politischen Gremium Karthagos. Die Herrschaft der Magoniden war jedoch nicht unumstritten. Ihr zunehmender Einfluss rief Widerstände hervor, sowohl aus konkurrierenden aristokratischen Familien als auch von Seiten jener Fraktionen, die in ihrer Machtkonzentration eine Gefahr für die karthagische Verfassung sahen. Es gab Phasen, in denen das Ansehen der Magoniden litt, etwa nach militärischen Niederlagen oder bei Vorwürfen der Amtsanmaßung. Dennoch gelang es der Familie über Jahrzehnte hinweg, ihre Stellung zu behaupten und sogar weiter auszubauen. Ein besonders prägendes Merkmal der magonidischen Herrschaft war ihr langfristiger strategischer Blick. Sie setzten auf systematische Kontrolle von Handelswegen, nachhaltige Sicherung karthagischer Kolonien und eine straffe Organisation des Militärs. Gleichzeitig pflegten sie Kontakte zu anderen Mittelmeermächten, darunter auch zu Etruskern und iberischen Stämmen, was ihre Rolle als außenpolitische Gestalter zusätzlich festigte. Die von ihnen eingeleiteten oder begleiteten Expeditionen hatten nachhaltigen Einfluss auf das karthagische Herrschaftsgebiet und bildeten eine Grundlage für die spätere Größe Karthagos. Die Dynastie der Magoniden verkörperte somit eine Phase karthagischer Geschichte, in der sich Militärführung, politische Macht und wirtschaftlicher Ehrgeiz in einer Familie bündelten. Ihre Leistungen und ihre Ambitionen hinterließen ein dauerhaftes Erbe in der politischen Struktur und im Selbstverständnis Karthagos als führender Macht im westlichen Mittelmeer. Hanno der Seefahrer. Im 5. Jahrhundert vor Christus entsandte Karthago den bekannten Seefahrer Hanno auf eine der ehrgeizigsten Entdeckungsfahrten der Antike, eine Expedition entlang der 67 Meilen westafrikanischen Atlantikküste, die nicht nur geografisch bemerkenswert war, sondern auch einen tiefen Einblick in die strategischen Interessen und Fähigkeiten der karthagischen Seemacht bot. Diese Reise ist in einer erhaltenen griechischen Übersetzung, dem sogenannten Iaperiplus des Hanno, überliefert, einem Bericht, der ursprünglich in punischer Sprache verfasst und später in Tempeln auf Tafeln öffentlich gemacht wurde. Hanno war kein gewöhnlicher Abenteurer, sondern ein offizieller Vertreter der karthagischen Obrigkeit, was bedeutet, dass diese Expedition Teil eines staatlich geförderten Unternehmens war, mit klaren Zielen wirtschaftlicher, politischer und womöglich kolonialer Natur. Der Aufbruch der Expedition erfolgte mit einer beachtlichen Flotte, über 60 Schiffe mit mehreren tausend Personen, darunter auch Siedler, waren Teil des Unternehmens. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um eine Erkundungsfahrt handelte, sondern auch um den Versuch, entlang der Küste neue Stützpunkte oder Kolonien zu errichten. Auf dem Weg wurden tatsächlich mehrere Siedlungen gegründet oder befestigt, etwa in der Region des heutigen Marokko. Diese Orte sollten vermutlich als Handelsstationen, Versorgungsbasen und Ausgangspunkte für weiteren Einfluss dienen. Karthago nutzte dabei seine nautische Erfahrung und das umfangreiche Wissen über Windverhältnisse und Strömungen, das durch Jahrhunderte phönizischer Seefahrtstradition verfeinert worden war. Je weiter die Expedition vordrang, desto ungewöhnlicher wurden die Beschreibungen im Bericht. Hanno beschreibt die Fahrt entlang der Küste Westafrikas, möglicherweise bis in die Gegend des heutigen Sierra Leone, was aus Sicht der damaligen antiken Seefahrt eine enorme Leistung war. Die Landschaften, Tierarten und Menschen, denen er begegnete, werden teils mit ethnografischer Neugier, teils mit Faszination und Angst geschildert. Besonders berühmt ist seine Beschreibung der wilden Menschen, von denen einige als Gorillas bezeichnet wurden, ein Begriff, der später namensgebend für die gleichnamige Tierart wurde. Ob Hanno tatsächlich bis zu diesen Breiten vordrang oder die Berichte teilweise mythologisch überhöht sind, bleibt unter Historikern umstritten. Dennoch steht außer Frage, dass die Fahrt für ihre Zeit außergewöhnlich war. Die Expedition war nicht nur ein Ausdruck karthagischer Neugierde, sondern vor allem ein Zeichen für strategisches Denken. Karthago war bestrebt, neue Ressourcen zu erschließen, darunter möglicherweise Gold, Elfenbein oder Sklaven, und zugleich neue Handelswege zu sichern, um sich vom wachsenden Einfluss der Griechen im östlichen Mittelmeer unabhängiger zu machen. Die Westküste Afrikas bot dazu ein vielversprechendes, noch wenig erschlossenes Terrain. Die Gründung von Außenposten diente nicht nur dem kurzfristigen Nutzen, sondern könnte auch langfristige wirtschaftliche und geopolitische Ziele verfolgt haben. Hannos Reise markiert damit einen Höhepunkt karthagischer Entdecker- und Seefahrtskunst. Sie unterstreicht, wie sehr Karthago nicht nur eine militärische oder wirtschaftliche Macht war, sondern auch eine zukunftsorientierte, global denkende Handelsnation mit dem Anspruch, neue Weltregionen zu erschließen und zu kontrollieren. In einer Zeit, in der die meisten anderen Mächte des Mittelmeerraums kaum über ihre Küsten hinausblickten, wagte Karthago den Schritt ins Unbekannte. Eine Haltung, die die Stadt für Jahrhunderte als maritime Großmacht definierte. Erster Punischer Krieg. Der Erste Punische Krieg, 264 bis 241 vor Christus, war ein entscheidender Konflikt, der die Rivalität zwischen Karthago und Rom um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerbereich manifestierte. Dieser Krieg, der fast 23 Jahre dauerte, stellte sich als der erste von drei punischen Kriegen heraus, die später die Schicksale beider Mächte prägten. Der Auslöser für den Krieg war das Bestreben beider Staaten, ihre Kontrolle über Sizilien zu sichern. Eine Insel, die aufgrund ihrer strategischen Lage und ihrer fruchtbaren Böden von enormer Bedeutung für die Handels- und Militärinteressen beider Großmächte war. Sizilien war zu Beginn des Krieges von verschiedenen griechischen Kolonien bewohnt, doch auch die Westküste war von karthagischen Siedlungen und Einflussgebieten geprägt. Die griechische Stadt Syrakus spielte eine zentrale Rolle und geriet unter die Bedrohung eines Angriffes durch die mamertinischen Söldner, die die Kontrolle über Messana übernommen hatten. Die Mamertiner baten sowohl Rom als auch Karthago um Unterstützung, was letztlich dazu führte, dass beide Mächte in den Konflikt hineingezogen wurden. Rom entschloss sich, den Mamertinern zu Hilfe zu kommen, was die Spannungen zwischen den beiden aufstrebenden Großmächten endgültig eskalieren ließ. Karthago reagierte darauf, indem es seine Interessen in Sizilien militärisch zu verteidigen versuchte. Der Krieg war von Anfang an eine langwierige Auseinandersetzung, die sich in mehreren Phasen mit wechselnden Erfolgen hinzog. Karthago als erfahrene Seemacht hatte zunächst die Oberhand, was die Kontrolle über die Seewege betraf. Die karthagische Flotte war zahlenmäßig überlegen und beherrschte die Küstengewässer Siziliens und des westlichen Mittelmeers. Rom hingegen hatte zu Beginn des Krieges keine nennenswerte Flotte, was seine militärischen Operationen stark einschränkte. Doch Rom zeigte eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Anpassung. Angetrieben von einer starken militärischen Disziplin und der Bereitschaft, von den besten karthagischen Flottenstrategien zu lernen, baute Rom innerhalb kurzer Zeit eine eigene mächtige Flotte auf. Eine entscheidende Innovation war die Einführung des Corvus, eine Art beweglicher Brücke, mit der römische Soldaten auf die Schiffe der Karthager übertreten konnten, um dort den Kampf mit den stärkeren karthagischen Seefahrern aufzunehmen. Der Krieg wurde in mehreren Schlachten auf See und zu Land ausgefochten. Eine der wichtigsten Seeschlachten war die Schlacht bei Mylae, 260 vor Christus, bei der die römische Flotte unter Gnaeus Cornelius Scipio einen entscheidenden Sieg über die karthagische Flotte errang. Dieser Sieg markierte den Beginn einer Reihe römischer Erfolge auf dem Meer. Im Gegenzug gelang es den Karthagern, durch ihre militärischen Ressourcen und ihre bessere Ausbildung in der Kriegsführung an Land mehrere Siege zu erringen, insbesondere in Sizilien. Doch trotz dieser Erfolge hatte Karthago Schwierigkeiten, den Krieg auf Dauer zu gewinnen, da es zunehmend mit internen politischen und militärischen Problemen zu kämpfen hatte. Der entscheidende Wendepunkt kam 242 vor Christus, als die römische Flotte unter dem Konsul Lucius Junius Pullus eine Serie von Siegen auf See erzielte und die karthagische Flotte schließlich in die Enge trieb. Die Karthager, die zudem durch ihre eigenen militärischen Verluste und die hohen Kosten des Krieges stark belastet waren, begannen Friedensverhandlungen zu führen. Im Jahr 241 vor Christus kam es schließlich zum Ende des Konflikts, als Karthago einen Friedensvertrag unterzeichnete, der zu einem verheerenden Verlust führte. Karthago musste die Kontrolle über Sizilien an Rom abtreten und zudem eine hohe Kriegsentschädigung zahlen. Der Verlust Siziliens hatte weitreichende Folgen für Karthago. Die Insel war nicht nur ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ein strategischer Schlüsselpunkt im westlichen Mittelmeer. Mit dem Verlust Siziliens war Karthago gezwungen, seine Position als führende maritime Macht zu überdenken. Darüber hinaus hinterließ die hohe Kriegsentschädigung und die Belastung durch die Kriegskosten Karthago in einer finanziell schwierigen Lage. Der Erste Punische Krieg beendete vorübergehend die Expansionsbestrebungen Karthagos in der westlichen Mittelmeerregion und legte den Grundstein für den kommenden Konflikt zwischen Karthago und Rom, der schließlich in den Zweiten Punischen Krieg münden sollte. Für Rom jedoch war der Sieg ein entscheidender Schritt in seiner Entwicklung zur dominierenden Macht im westlichen Mittelmeer. Der Erste Punische Krieg markierte nicht nur den Beginn von Roms militärischer Expansion, sondern zeigte auch seine Fähigkeit zur Anpassung und zur langfristigen Kriegsführung. Dieser Sieg setzte den Grundstein für den Aufstieg Roms als Imperium und leitete eine neue Ära der römischen Geschichte ein. Zweiter Punischer Krieg. Der Zweite Punische Krieg, 218 bis 201 vor Christus, war ein epochaler Konflikt, der die Machtverhältnisse im westlichen Mittelmeer grundlegend veränderte und zu einem Wendepunkt in der Geschichte beider Großmächte, Rom und Karthago, wurde. Der Krieg begann mit einem spektakulären und riskanten Feldzug des karthagischen Feldherrn Hannibal Barca. Hannibal, der nach der Niederlage seines Vaters, Hamilkar Barca, im Ersten Punischen Krieg den Hass auf Rom hegte, beschloss, einen Angriff auf Rom von unerwarteter Seite zu führen. Anstatt, wie üblich, von See aus zu operieren, marschierte Hannibal 218 vor Christus mit einer gewaltigen Armee, die 50.000 Soldaten, 9.000 Reiter und 37 Kriegselefanten umfasste, über die Alpen nach Italien. Diese militärische Meisterleistung, die auch in logistisch schwierigen und feindlichen Gebirgspässen durchgeführt wurde, schockierte Rom und verschaffte Karthago zunächst strategische Vorteile. Nachdem Hannibal die Alpen erfolgreich überquert hatte, gelang es ihm, in Italien mehrere entscheidende Siege zu erringen, die Rom an den Rand der Verzweiflung brachten. In der berühmten Schlacht von Trebia besiegte Hannibal eine römische Armee und in der Schlacht bei Trasimene vernichtete er fast die gesamte römische Streitmacht, die ihm in eine Falle geraten war. Der dramatischste und für Rom verheerendste Sieg kam jedoch in der Schlacht bei Cannae, wo Hannibal mit einer cleveren Taktik die römische Armee in einem Kessel umzingelte und fast 70.000 bis 80.000 römische Soldaten vernichtete. Dieser Sieg galt als einer der größten militärischen Erfolge der Antike und führte dazu, dass viele der römischen Verbündeten im Süden des Landes erwogen, sich von Rom loszusagen und Karthago zu unterstützen. Trotz dieser beeindruckenden Erfolge konnte Hannibal Rom jedoch nicht entscheidend besiegen. Die Stadt Rom selbst blieb unversehrt, da Hannibal nie genug Ressourcen hatte, um eine Belagerung durchzuführen. Zudem war die römische Bevölkerung erstaunlich widerstandsfähig. Auch wenn Rom mehrere Niederlagen erlitten hatte, konnte die Republik immer neue Armeen aufstellen und den Krieg fortsetzen. Eine der zentralen Figuren in dieser Phase war Fabius Maximus, der die sogenannte fabianische Taktik einführte. Anstatt Hannibal direkt zu bekämpfen, versuchte er, ihn durch eine Strategie der Verzögerung und ständigen Belästigung zu schwächen, um ihn zu zermürben. Rom begann auch, die Fronten des Krieges zu erweitern, um Hannibal zu entlasten. Unter dem römischen Feldherrn Publius Cornelius Scipio wurden militärische Operationen in Spanien und Nordafrika gestartet, um Karthago zu schwächen. Scipio erzielte wichtige Siege und eroberte mehrere wichtige karthagische Städte, wodurch er die Versorgungslinien von Hannibal unterbrach und die strategische Initiative erlangte. Dies zwang Hannibal, seine Truppen aus Italien abzuziehen und sich in Karthago auf den bevorstehenden Konflikt um die Heimatstadt vorzubereiten. Im Jahr 202 vor Christus kam es zur entscheidenden Schlacht von Zama in Nordafrika, bei der Scipio und Hannibal aufeinandertrafen. Diese Schlacht war nicht nur militärisch wichtig, sondern auch symbolisch für den gesamten Krieg. Scipio konnte mit einer geschickten Taktik, bei der er Hannibals Reiterei und Elefanten neutralisierte, die Oberhand gewinnen. Die römische Armee besiegte Hannibals Truppen entscheidend und zwang ihn zur Kapitulation. Die Niederlage bei Zama war ein verheerender Schlag für Karthago und der daraufhin geschlossene Friedensvertrag von 201 vor Christus zwang Karthago zu schweren Zugeständnissen. Karthago musste nicht nur seine gesamten Gebietsgewinne in Spanien und Nordafrika aufgeben, sondern auch hohe Reparationszahlungen leisten und seine militärische Macht drastisch reduzieren. Karthago durfte keine Kriegsschiffe mehr bauen und hatte keine stehende Armee mehr, was seine Fähigkeit, sich künftig militärisch zu behaupten, stark einschränkte. Der Zweite Punische Krieg beendete die karthagische Bedrohung für Rom und festigte Roms Position als dominante Macht im westlichen Mittelmeerraum. Rom hatte nicht nur seine militärische Überlegenheit unter Beweis gestellt, sondern auch seine Fähigkeit, sich trotz schwerer Rückschläge zu regenerieren und den Krieg letztlich zu gewinnen. Karthago hingegen war zwar noch lange eine bedeutende Handelsmacht, konnte aber nie wieder die militärische und politische Stärke erreichen, die es vor dem Krieg gehabt hatte. Hannibal selbst, obwohl er als einer der größten Feldherren der Antike gilt, konnte den Krieg nicht gewinnen und starb 183 vor Christus im Exil. Der Zweite Punische Krieg markierte das Ende des Aufstiegs Karthagos und den Beginn der unangefochtenen römischen Vorherrschaft im Mittelmeer. Verlust der iberischen Kolonien. Nach dem Zweiten Punischen Krieg, mit der Niederlage Karthagos bei der Schlacht von Zama endete, musste die karthagische Republik einen äußerst harten Friedensvertrag akzeptieren, der ihre Machtstellung im westlichen Mittelmeer drastisch einschränkte. Ein besonders schwerwiegender Verlust für Karthago war der Verlust seiner wichtigen iberischen Kolonien, Spanien, die nicht nur einen strategischen, sondern auch einen wirtschaftlichen Wert hatten. Vor dem Krieg waren die spanischen Gebiete für Karthago von entscheidender Bedeutung. Sie lieferten wertvolle Ressourcen wie Silber, Gold und andere mineralische Rohstoffe, die der Stadt zu Wohlstand verhalfen. Außerdem waren die iberischen Kolonien ein zentraler Teil von Karthagos Handelsnetz im westlichen Mittelmeerraum. Durch die Kontrolle über Spanien konnte Karthago Handelswege aufrechterhalten und eine starke wirtschaftliche Basis sichern. Zudem war das Gebiet ein Ausgangspunkt für militärische Operationen, die in den Ersten und Zweiten Punischen Krieg von entscheidender Bedeutung waren, da es Karthago ermöglichte, Truppen nach Italien zu entsenden. Der Verlust dieser Kolonien im Friedensvertrag war somit ein schwerer Schlag für Karthagos wirtschaftliche Basis. Die Übergabe Spaniens an Rom führte zu einem erheblichen Rückgang des wirtschaftlichen Wohlstands, da Rom nun direkten Zugang zu den reichen Bergbaugebieten hatte, die Karthago zuvor kontrolliert hatte. Der Verlust dieser Ressourcen schwächte nicht nur die militärische Stärke Karthagos, sondern auch die Fähigkeit, die hochverschuldeten Kriegsentschädigungen zu begleichen. Zusätzlich zur wirtschaftlichen Schwächung hatte der Verlust Spaniens auch politische Auswirkungen. Die spanischen Gebiete waren ein zentraler Teil des karthagischen Einflussbereichs und ihre Abgabe an Rom verringerte Karthagos geopolitische Bedeutung. Während Rom seine Position als dominante Macht im westlichen Mittelmeer festigte, musste Karthago feststellen, dass es in seiner eigenen Region zunehmend isoliert und machtlos war. Der Verlust der iberischen Kolonien trug zudem zur Entstehung eines internen politischen Drucks in Karthago bei. Viele Karthager sahen den Friedensvertrag als einen demütigenden Schritt und begannen, die Führung der Stadt zu hinterfragen. Dieser Verlust setzte Karthago als militärische und wirtschaftliche Großmacht weit zurück und trug zu einem langsamen, aber stetigen Verfall seiner einst so bedeutenden Stellung im westlichen Mittelmeer bei. Zusammengefasst bedeutete der Verlust der iberischen Kolonien nach dem Zweiten Punischen Krieg nicht nur einen unmittelbaren wirtschaftlichen Rückschlag für Karthago, sondern stellte auch den Beginn einer langsamen politischen und militärischen Schwächung dar, die Karthago letztlich in die Situation führte, in der es im Dritten Punischen Krieg vollständig zerstört wurde. Dritter Punischer Krieg. Der Dritte Punische Krieg, 149 bis 146 vor Christus, war der letzte und entscheidende Konflikt zwischen Rom und Karthago, der mit der vollständigen Zerstörung der karthagischen Stadt und dem endgültigen Ende der einst so mächtigen Handelsmetropole im westlichen Mittelmeer endete. Dieser Krieg war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Spannungsverhältnisses zwischen den beiden Staaten, das nach dem Verlust der iberischen Kolonien und der Schwächung Karthagos nach dem Zweiten Punischen Krieg weiter anwuchs. Nach dem Ende des Zweiten Punischen Krieges hatte Rom in der Folgezeit die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer fest etabliert und war zur unangefochtenen Großmacht aufgestiegen. Karthago, das nach der Niederlage in Samar gezwungen war, seine militärischen und territorialen Ambitionen stark einzuschränken, blieb dennoch ein florierendes Handelszentrum. Dies stieß jedoch zunehmend auf die Missbilligung Roms, das Karthagos wirtschaftliche Erholung als Bedrohung seiner eigenen Vormachtstellung betrachtete. Die Spannungen zwischen den beiden Staaten nahmen zu, als Karthago in den Jahren nach dem Zweiten Punischen Krieg begann, sich langsam wieder zu erholen. Diese Wiedererstarkung führte zu einem erneuten Konflikt mit Rom. Karthago hatte trotz des Friedensvertrags mit Rom, der die Stadt militärisch stark eingeschränkt hatte, in der Region Nordafrika einige militärische Aktivitäten unternommen, um sich gegen Bedrohungen zu wehren. Dies gab Rom den Vorwand, dass Karthago sich nicht an die Bedingungen des Friedensvertrags hielt und dass die Stadt eine potenzielle Bedrohung für die römische Sicherheit darstelle. Der Krieg begann, als Rom, das keine ernsthaften militärischen Bedrohungen von Karthago mehr fürchtete, offiziell den Krieg erklärte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Karthago weder eine starke Armee noch eine nennenswerte Marine, die Rom gefährden konnten, und die Stadt war somit weitgehend auf den Verteidigungsmodus angewiesen. Rom führte die ersten Angriffshandlungen und der Krieg zog sich über mehrere Jahre hin. Doch der Konflikt war von Anfang an asymmetrisch, da Rom im Gegensatz zu Karthago die nötige militärische Übermacht besaß. Karthago, das sich zunächst noch versuchte zu verteidigen, zeigte einen erbitterten Widerstand, da die Stadt um ihre Existenz kämpfte. Die Karthager verteidigten sich tapfer und versuchten, die römischen Belagerungstruppen mit allen Mitteln zu bekämpfen. Doch Rom war fest entschlossen, den endgültigen Sieg zu erringen. Der römische General Scipio Aemilianus, der Enkel von Scipio Africanus, führte die römischen Truppen während des entscheidenden Teils des Krieges und begann, Karthago mit einer groß angelegten Belagerung zu isolieren. Der Verlauf des Krieges führte zu einer brutalen Belagerung von Karthago. Rom blockierte sämtliche Nachschubwege und die Karthager litten unter einer schweren Nahrungsmittelknappheit. Dennoch hielt die Stadt unter der Führung ihrer Anführer stand. Schließlich, im Jahr 146 vor Christus, gelang es den Römern, die Stadtmauern zu durchbrechen. Nach monatelangen Kämpfen brachen die römischen Truppen in die Stadt ein und führten einen letzten, vernichtenden Angriff durch. Die Zerstörung von Karthago war brutal und umfassend. Rom setzte auf Zerstörung aller wichtigen militärischen und zivilen Einrichtungen, und die Stadt wurde praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Historiker berichten, dass die römischen Soldaten die Stadt niederbrannten, ihre Gebäude zerstörten und die Bevölkerung massakrierten oder versklavten. Es wird geschätzt, dass nur eine kleine Anzahl von Überlebenden verschont wurde, die dann als Sklaven nach Rom gebracht wurden. Die Zerstörung Karthagos war symbolisch für das unbarmherzige Vorgehen Roms gegen jede potenzielle Bedrohung seiner Macht. Mit dem Fall Karthagos endete die karthagische Zivilisation. Karthago wurde vollständig zerstört und das Land, das einst so mächtig war, fiel unter die römische Kontrolle. Rom sicherte sich nicht nur die politische und militärische Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer, sondern besiegelte auch seine Vormachtstellung für die kommenden Jahrhunderte. Der Dritte Punische Krieg und die Zerstörung Karthagos hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die römische Geschichte. Der Sieg über Karthago sicherte Rom seine unangefochtene Dominanz im Mittelmeerraum und trug zur Weiterentwicklung des römischen Imperiums bei. Gleichzeitig wurde die Vernichtung Karthagos zu einem Symbol für die römische Macht und Entschlossenheit, jegliche Rivalen aus dem Weg zu räumen. Karthago, das einst ein bedeutender Rivale gewesen war, existierte nicht mehr, und Rom konnte sich nun auf seine Expansion im Mittelmeerraum konzentrieren. Römische Neugründung. Nachdem Karthago im Dritten Punischen Krieg vollständig zerstört worden war, blieb das Gebiet lange Zeit in Trümmern. Zwar behielten die Römer die Kontrolle über das ehemalige karthagische Territorium und integrierten es in die neu geschaffene Provinz Afrika, doch die eigentliche Stadt blieb für viele Jahrzehnte weitgehend unbewohnt. Erst im ersten Jahrhundert vor Christus kam es zu einem grundlegenden Wandel, als Rom beschloss, an derselben Stelle eine neue Stadt zu gründen. Ein politisch wie symbolisch bedeutender Schritt. Die Initiative zur Neugründung ging auf Julius Caesar zurück, der kurz vor seinem Tod Pläne für eine neue römische Kolonie auf dem Boden des alten Karthago entwarf. Seine Vision wurde jedoch erst unter seinem Nachfolger, dem ersten römischen Kaiser Augustus, in die Tat umgesetzt. Um das Jahr 29 vor Christus wurde die neue Stadt offiziell gegründet, nun unter dem Namen Colonia Julia Karthago. Sie wurde zu einer römischen Kolonie, in der römische Bürger angesiedelt wurden, darunter Veteranen der römischen Armee und Bürger aus überfüllten oder wirtschaftlich weniger attraktiven Regionen Italiens. Die Stadt wurde nach römischen Vorstellungen neu geplant, mit typischen Einrichtungen wie einem Forum, Tempeln, Badeanlagen, Aquädukten und einem Amphitheater. Doch nicht nur ihre Infrastruktur war bedeutend, auch ihre geografische Lage machte sie erneut zu einem zentralen Punkt in Nordafrika. Die Lage an der Küste des Mittelmeers gegenüber von Sizilien war weiterhin von strategischer Bedeutung, sowohl für den Handel als auch für die Verwaltung der römischen Provinzen in Afrika. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die neue römische Stadt zu einem der wichtigsten urbanen Zentren Nordafrikas. Sie zog Siedler, Händler, Beamte und Gelehrte an und profitierte von ihrer fruchtbaren Umgebung sowie von der Wiederbelebung des Handels. Auch wenn das neue Karthago nicht mehr das politische Zentrum eines unabhängigen Reiches war, so nahm es doch innerhalb des Römischen Reiches eine bedeutsame Rolle ein, zunächst als wirtschaftlicher Knotenpunkt und später auch als kulturelles und religiöses Zentrum. Mit der Zeit wurde das neue Karthago zur Hauptstadt der Provinz Afrika pro consularis und übertraf in Bevölkerung und Bedeutung sogar viele Städte im westlichen Mittelmeerraum. Es wurde ein Zentrum lateinischer Kultur in Afrika, beherbergte große Bauwerke wie das Theater und die Thermen und war durch seine Nähe zu den Getreideanbaugebieten von strategischer Bedeutung für die Versorgung Roms. Somit markierte die römische Neugründung von Karthago nicht nur den Wiederaufstieg eines bedeutenden urbanen Zentrums, sondern auch ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie eine einst vernichtete Stadt im Rahmen eines neuen politischen Systems zu neuem Glanz gelangen konnte. Die neue römische Stadt Karthago sollte für Jahrhunderte eine prägende Rolle in der Geschichte Nordafrikas spielen, wenn auch unter römischer Vorherrschaft. Kulturelles Erbe. Trotz der vollständigen Zerstörung der Stadt hinterließ Karthago ein kulturelles Erbe, das weit über seine physische Existenz hinausreichte. Die karthagische Zivilisation, tief verwurzelt in den phönizischen Traditionen, prägte insbesondere den westlichen Mittelmeerraum in Bereichen wie Handel, Seefahrt und urbaner Entwicklung. Diese Einflüsse wirkten nicht nur zu Lebzeiten Karthagos, sondern auch lange danach, indem sie in römische Strukturen, spätere Städte und Handelspraktiken einflossen. Im Bereich des Handels war Karthago ein Meister der Vernetzung. Die Stadt entwickelte ein ausgeklügeltes System von Kolonien, Außenposten und Handelsverträgen, das den gesamten Mittelmeerraum sowie Teile Afrikas und Europas umspannte. Karthagische Händler agierten weit über ihre Heimatstadt hinaus, betrieben Tauschhandel mit einheimischen Völkern in Westafrika, Iberien und Gallien und tauschten Luxusgüter wie Purpurfarbstoffe, Glaswaren, Elfenbein, Metalle und Gewürze. Ihr ausgeprägter Sinn für effiziente Organisation und strategische Lagewahl bei der Gründung von Handelsstützpunkten war beispielgebend und wurde später von den Römern übernommen. Auch im Bereich der Seefahrt setzte Karthago Maßstäbe. Aufbauend auf den Erfahrungen der phönizischen Mutterstadt Tyros, perfektionierten die Karthager den Schiffbau und die Navigation. Sie betrieben nicht nur Küstenhandel, sondern wagten sich auch weit hinaus auf den offenen Atlantik, wie die berühmte Expedition des Hanno der Seefahrer zeigt. Ihre Kenntnisse in der Kartografie, der Nutzung von Sternen zur Navigation sowie im Bau schneller und wendiger Schiffe waren legendär. Die Karthager entwickelten sowohl Handelsschiffe mit großem Fassungsvermögen als auch Kriegsschiffe wie die Kinkerem, die später auch von Rom übernommen und verbessert wurde. Selbst nach dem Fall Karthagos blieben viele dieser technischen und maritimen Innovationen im Mittelmeerraum erhalten und bildeten die Grundlage für spätere Entwicklungen. Ein drittes bedeutendes Element des karthagischen Erbes war die Stadtplanung. Karthago war keine willkürlich gewachsene Siedlung, sondern eine nach klaren Prinzipien strukturierte Metropole. Archäologische Funde belegen ein hochentwickeltes urbanes System mit einer durchdachten Straßenführung, einem ausgeklügelten Abwassersystem, Lagerhäusern, Werkstätten, Wohnvierteln und monumentalen öffentlichen Gebäuden. Besonders berühmt ist der karthagische Hafenkomplex, ein militärischer Binnenhafen, geschützt und befestigt, mit ringförmigen Docks für die Kriegsschiffe und einem zentralen Kontrollturm, sowie ein angrenzender, offener Handelshafen. Diese Hafenarchitektur war einzigartig und zeugt von technischem Know-how und organisatorischer Weitsicht, die weit über die Zeit Karthagos hinaus Anerkennung fanden. Zudem darf nicht übersehen werden, dass Karthago auch kulturell und religiös ein eigenständiges Profil entwickelte. Die karthagische Religion, mit Elementen wie der Verehrung von Balhamon und Tanit, sowie rituellen Praktiken, die von den Griechen und Römern mit Misstrauen betrachtet wurden, beeinflusste dennoch lokal religiöse Vorstellungen in Nordafrika. Viele dieser Kulte überlebten in synkretistischer Form sogar unter römischer Herrschaft. Insgesamt hinterließ Karthago ein vielfältiges Erbe, das weit über seine militärische Geschichte hinausgeht. In Handel, Seefahrt und Stadtplanung setzte die Stadt Standards, die ihre Zeitgenossen beeindruckten und nachfolgenden Kulturen als Vorbild dienten. Auch wenn Rom Karthago auslöschen wollte, so konnte es den Einfluss dieser Zivilisation nicht auslöschen. Er lebte weiter in den Strukturen, Techniken und Ideen, die Karthago in die antike Welt eingebracht hatte. Archäologische Funde. Die archäologischen Ausgrabungen in Karthago, die vor allem seit dem 19. Jahrhundert intensiv betrieben werden, haben ein beeindruckendes Bild der untergegangenen Stadt und ihrer Kultur ans Licht gebracht. Diese Funde liefern nicht nur Informationen über den Alltag der Karthager, sondern auch über ihre Religion, ihr Handwerk, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und ihre städtebaulichen Errungenschaften. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, unser heutiges Verständnis dieser bedeutenden antiken Zivilisation zu vertiefen, deren schriftliche Überlieferung durch ihre völlige Zerstörung stark begrenzt ist. Besonders aufschlussreich sind die Reste des sogenannten Topets von Karthago, ein heiliger Bezirk, der für religiöse Rituale genutzt wurde. Tausende von kleinen Urnen mit den verbrannten Überresten von Säuglingen und Kleinkindern wurden dort entdeckt, zusammen mit Grabsteinen und Weiheinschriften. Die Interpretation dieser Funde ist bis heute umstritten. Einige Historiker sehen darin Hinweise auf Kinderopfer. Andere sprechen von einer speziellen Form der Bestattung für früh verstorbene Kinder. Unabhängig von der Deutung zeigen diese Funde, wie zentral religiöse Praktiken im karthagischen Alltag waren und welch komplexes Verhältnis die Karthager zu ihren Gottheiten wie Baal Hamon und Tanit hatten. Auch die Überreste der Stadtstruktur sind von großer Bedeutung. Archäologen konnten Teile des Straßennetzes freilegen, sowie Wohnhäuser, Werkstätten, Lagerhäuser und öffentliche Gebäude. Diese Funde belegen, dass Karthago eine hochentwickelte urbane Infrastruktur besaß. Besonders bemerkenswert ist der bereits in antiken Quellen beschriebene Hafenkomplex, von dem zumindest Teile archäologisch nachgewiesen werden konnten. Der militärische Hafen, ein kreisförmiges Bassin mit Anlegeplätzen für Dutzende Kriegsschiffe, und der angrenzende Handelshafen zeigen den hohen Grad technischer Raffinesse, mit dem die Karthager ihren maritimen Anspruch verwirklichten. Zahlreiche Alltagsgegenstände wie Keramik, Münzen, Werkzeuge und Schmuckstücke wurden ebenfalls geborgen. Diese Artefakte geben Einblick in das wirtschaftliche und handwerkliche Leben der Stadt. Karthago war ein Zentrum der Produktion von Purpurfarbstoffen, Textilien, Glaswaren und Metallobjekten. Handelsbeziehungen lassen sich durch importierte Güter nachvollziehen, die in karthagischen Haushalten gefunden wurden, etwa griechische Keramik, ägyptische Amulette oder iberische Waffen. Sie belegen die weitreichenden Kontakte, die Karthago über See pflegte. Auch Gräberfelder außerhalb der Stadt lieferten wichtige Informationen. Grabbeigaben und Inschriften geben Auskunft über soziale Unterschiede, religiöse Vorstellungen und Begräbnissitten. Die Vielfalt der Grabtypen, von einfachen Schachtgräbern bis zu reich ausgestatteten Kammergräbern, spiegelt die soziale und kulturelle Diversität innerhalb der karthagischen Gesellschaft wider. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die archäologischen Funde aus Karthago eine Fülle an Informationen bieten, die das Bild der Stadt als weit mehr als nur einen militärischen Gegner Roms zeichnen. Sie offenbaren eine komplexe, hochentwickelte Kultur mit eigenen Traditionen, technischen Innovationen und internationaler Vernetzung. Trotz der Zerstörung durch Rom lebt Karthago durch diese materiellen Zeugnisse weiter und bleibt ein bedeutender Forschungsgegenstand für Archäologen und Historiker weltweit. Karthago in der Literatur. Die Geschichte Karthagos und besonders die Figur der Dido fand einen bedeutenden Nachklang in der römischen Literatur, wobei Vergils Aeneis als herausragendes Beispiel gilt. In diesem Nationalepos, das im ersten Jahrhundert vor Christus unter der Schirmherrschaft des Augustus entstand, wird Dido als tragische Königin dargestellt, die sich in den trojanischen Helden Aeneas verliebt. Die Darstellung ist dabei nicht nur dichterisch, sondern auch politisch aufgeladen. Vergil verwebt mythologische Erzählung mit römischer Propaganda, um die historische Feindschaft zwischen Rom und Karthago literarisch zu begründen. In der Aeneis erscheint Dido als edle, starke, aber letztlich von Leidenschaft getriebene Herrscherin. Nachdem sie Aeneas in Karthago aufgenommen hat, verliebt sie sich leidenschaftlich in ihn. Doch Aeneas, vom Schicksal dazu bestimmt, in Italien das römische Volk zu begründen, verlässt sie, auf Befehl der Götter. Dido begeht daraufhin Selbstmord und verflucht Aeneas und seine Nachkommen, was Vergil als Ursprung der späteren punischen Kriege deutet. Diese Darstellung macht Dido zu einer literarischen Symbolfigur für Liebe, Verrat, weibliche Würde und politische Tragik. Und sie dient zugleich als mythologischer Erklärungsversuch für die erbitterte Rivalität zwischen Rom und Karthago. Vergils Erzählung ist jedoch nicht die einzige antike Quelle, die Karthago oder Dido thematisiert. Auch andere Autoren wie Ovid, Lucan oder Servius nahmen auf die Legende Bezug, wobei die Gestalt Didos teils variiert, aber stets mit starker emotionaler und symbolischer Kraft dargestellt wird. Diese literarischen Darstellungen zeigen, wie tief Karthago im kulturellen Bewusstsein der Römer verankert war, nicht nur als Feind, sondern auch als Projektionsfläche für zentrale Fragen der Identität, des Schicksals und der Geschichte. Bemerkenswert ist dabei, dass Karthago in der römischen Literatur nicht einfach als Ort der Barbarei erscheint, sondern oft als wohlhabende, geordnete und bewundernswerte Stadt mit einer würdigen Herrscherin, eine subtile Art der Anerkennung durch die Sieger. Die poetische Verarbeitung Karthagos zeigt, dass selbst nach seiner Zerstörung die Stadt eine tiefgreifende kulturelle Wirkung auf Rom ausübte. Karthago wurde in den römischen Texten nicht ausgelöscht, sondern zu einem Ort des Gedächtnisses, der Erinnerung und der moralischen Reflexion umgedeutet. So bleibt Karthago in der Literatur lebendig, nicht als realpolitischer Gegner, sondern als Symbol für verlorene Größe, schicksalhafte Konflikte und die komplexe Beziehung zwischen Geschichte und Mythos. UNESCO-Weltkulturerbe. Die archäologischen Stätten von Karthago gehören heute offiziell zum UNESCO-Weltkulturerbe, ein Status, der der außergewöhnlichen historischen, kulturellen und architektonischen Bedeutung der Stadt Rechnung trägt. Die Ernennung durch die UNESCO im Jahr 1979 würdigt Karthago nicht nur als eine der wichtigsten Städte der Antike, sondern auch als Symbol für das kulturelle Erbe des Mittelmeerraums insgesamt. Die Überreste der einst mächtigen Stadt, die sich in der Nähe der heutigen Hauptstadt Tunis befinden, machen Karthago heute zu einem zentralen Ort des historischen Gedächtnisses in Nordafrika und darüber hinaus. Die Stätten erstrecken sich über ein weites Areal und beinhalten Relikte aus verschiedenen Epochen, sowohl aus der punischen als auch der römischen und byzantinischen Zeit. Besucher finden dort heute die Überreste des punischen Topets, römische Bäder wie die Antoninus-Thermen, das Theater, Villen mit Mosaiken, Zisternen, Nekropolen und die Überbleibsel der monumentalen Hafenanlagen, die einst zu den größten technischen Errungenschaften ihrer Zeit gehörten. Auch der Byrsa-Hügel, das antike Stadtzentrum, ist ein zentrales Ausgrabungsgebiet, auf dem auch das bekannte Lavigerie-Museum untergebracht ist, das viele Fundstücke zeigt. Die archäologischen Arbeiten vor Ort dauern bis heute an, da immer noch neue Strukturen und Objekte entdeckt werden, die weitere Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Stadt ermöglichen. Dabei stehen neben der wissenschaftlichen Erforschung auch der Schutz und die Bewahrung der Stätten im Vordergrund. Die Herausforderung besteht unter anderem darin, die empfindlichen Reste der antiken Bauwerke vor Witterung, Umweltverschmutzung und Urbanisierung zu schützen. Karthago heute ist mehr als nur ein Freilichtmuseum. Es ist ein Ort, an dem sich Geschichte, Erinnerung und Gegenwart begegnen. Die Stadt liegt heute in einem wohlhabenden Vorort von Tunis und ist von moderner Bebauung umgeben. Dennoch bleibt das historische Areal ein bedeutender Ort für Bildung, Tourismus und kulturellen Austausch. Für Tunesien ist Karthago ein nationales Symbol, das die lange Geschichte des Landes mit Stolz vermittelt und zugleich ein Fenster zur globalen Geschichte öffnet. Durch seine Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes wurde sichergestellt, dass Karthago als ein bedeutendes Zeugnis menschlicher Zivilisation weltweit anerkannt bleibt. Es erinnert nicht nur an die Macht und Raffinesse der punischen Kultur, sondern auch daran, wie selbstzerstörte Städte über Jahrtausende hinweg weiterleben können, in Steinen, in Geschichten und im kollektiven Bewusstsein der Menschheit.